dass ich die Frage gestellt habe, ist, weil wir gestern einen Shiur im Kollel Erev durchgeführt haben. Der wurde nicht aufgenommen, weil das Equipment, um einen Shiur gut aufzunehmen, wenn während Leute rundum alle lernen und entsprechend Tora lernen machen, also gutes Lernen, das ist doch Lernen, haben wir nicht oder noch nicht. Und das haben wir halt nicht aufgenommen, aber wir machen weiter mit dem Thema. Die erste Hälfte des Shiurs war eine Wiederaufnahme vom Material, das wir letzte Woche gelernt haben. Also was ist genau Onah, was fällt unter Onah? Wir haben verschiedene Arten Onah angeschaut. Onah, das, was wir letzte Woche aus einer Übersetzung zitiert haben, als Übervorteilnehmen, was vielleicht nicht so zufriedenstellend war. Aber es geht darum, dass wir zwar ehrlich, aber nicht fair sind. Das ist auch verboten. Allerdings ist so, ehrlich muss man immer sein und zu jedem. Aber die Tora verlangt, dass wir zwischen Juden extra fair sind. Das heißt, die Konkurrenz zwischen uns, weil es gibt dauernd im Markt Konkurrenz. Es gibt Konkurrenz zwischen zwei Anbietern des gleichen Produktes oder des gleichen Services. Es gibt auch Konkurrenz zwischen Käufer und Verkäufer. Der Wettbewerb ist ein Teil von, was den Preis festlegen wird. Und da will die Tora, dass wir eben milder sind. Wir sollen miteinander milder konkurrieren. Es ist nicht unehrlich, um stärker zu konkurrieren, solange wir alle Gesetze einhalten. Aber manchmal ist man angewiesen zu verstehen, dass Am Israel eine Familie formt und entsprechend in der Familie wollen wir halt ein bisschen weniger auf Kosten des anderen verdienen. Dann reicht es nicht, ehrlich zu sein, man muss auch noch milde sein. Das ist die Quelle von Onaba-Preis. Aber es gibt eine andere Art Onaba bei Qualität. Man muss nämlich genau das liefern, was man verkauft hat. Und da Betrug zu pflegen, ist eine Onaha, die es noch viel schlimmer ist. Da kommt es nicht darauf an, ob ich vielleicht ein bisschen zu viel Geld oder zu wenig Geld, zu viel Geld verlangt oder zu viel Geld angeboten habe, sondern ich habe grundsätzlich nicht das geliefert, was erwartet wurde. Das ist bei jedem und allen verboten, ob zu Jude oder zu Nicht-Jude, weil das eine Ehrlichkeitssache ist. Und dann hatten wir kurz erwähnt, was wir noch nicht gelernt haben, nämlich es gibt noch eine dritte Mitzwe, wo das Wort Onaa vorkommt. Eigentlich gibt es noch eine vierte, die wir nicht erwähnt hatten. Das ist Onaat Dvarim, um einander nicht übermäßig zu ärgern, nicht mit Ärgern zu nötigen. Und es gibt eine spezielle, das haben wir gestern erwähnt, es gibt eine spezielle Form dieser Onaa, die heißt Onaat Ager. Mit Leuten, die zum Judentum übergetreten sind, muss man auch extra aufpassen, eben sie nicht zu ärgern. Das ist zum Wort Onah. Dann haben wir gestern angefangen, mit Seif Zayin von einer anderen Mitzwa zu sprechen, die auch mit Ehrlichkeit im Handeltreibe zu tun hat, nämlich, dass es absolut, absolut, absolut vom Bösen ist, dass man Maßen haben soll, die ungenau sind. Heutzutage eicht man die Maßen, das tut die Regierung, das ist wunderbar. Die Gedanke kommt von der Tora. Man muss sorgen, dass die Maßen Standardmaßen sind, die korrekt, 100% ehrlich sind. Ich darf nicht einmal solche Maßen haben.
Was bedeutet Eichung?
Heißt das nicht so in Deutsch, in
Nee, nee,
Deutschland?
ich weiß nicht, ich kenne dieses Wort nicht dementsprechend
Also
vorher.
in Niederländisch ist es Eiken. Ich dachte, das ist Eichungen auf Deutsch. Das ist eine Zertifikation, dass jährlich oder periodisch wird wie vom TÜV gibt es die
Okay, verstehe. Verstehe, alles
überprüft,
klar.
dass die Waagschalen
Ja,
richtig
das
funktionieren.
kann man, genau, so einen Stempel bekommen im
Genau.
Prinzip, dass man,
Aber das
okay,
ist eine moderne Sache. Was war
ja.
eine Vormoderne? Die Tora hat schon vor wohl über 3000 Jahren verkündet, dass unsere Maßen Standardmaßen sein müssen, die alle nützen, also alle gleich. Und es ist nicht einmal erlaubt, um eine ungenaue Maß zu besitzen. Erst nicht, es zu nützen. Aber ach, wenn ich es nicht nütze, nur zu besitzen, ist schon ein Problem. Okay. Und dann haben wir die Folgen davon gelernt. Und jetzt sind wir bei Saif Yud Aleph. Ihr habt jetzt einen Screenshare. Ihr seht ja Saif Yud Aleph. Wir sind im Siman Samach Bet. Also 62,11. Seif Yud Aleph, Chayavim, Rashi HaKal. Die Anführer der Gemeinde sind verpflichtet, Le'amid Memunim, um dafür eingesetzte Beamte zu ernennen, Sheyume Hazrim Alachanuyot, die die Geschäfte besuchen sollen, um was zu tun? Um die Gewichte und die Maßen zu überprüfen. Bechol mi shenimtza ito midah chasera u mishkal chaser. Bechol mi und jeder shenimtza ito, bei dem man findet, midah chasera, ein Maß, die zu klein ist, und mishkal chaser, oder ein Gewicht, das zu leicht ist, und muznaim mekulkalim, oder eine Waagschale, die ungenau ist, rishaim lakoto, dann dürfen sie ihn körperlich strafen sogar, oder knosso, sie dürfen ihn geldlich strafen, kanirebe, nehmen wir es, recht ist in ihren Augen. Heutzutage ja, tut die Regierung das. Aber es gab eine Zeit, wenn die, also bis im 17. Jahrhundert eigentlich, sogar bis im 18., ganz sicher, das, sagen wir mal bis im 17., dass jüdische Gemeinden vielerorts autonom waren. Und da war, hatten wir die Verantwortung für diesen Dingen. Heutzutage ist es nicht unsere Verantwortung, das tut die Regierung. Und entsprechend ist das eigentlich eine theoretische Halacha. Aber sollte man mehr Halacha integrieren wollen in der Gesetzgebung, das nennt man in Israel Mishpat HaIvri, das Einfließen lassen von halachischen Gedanken in das weltliche Gesetz des Landes, dann gäbe es diesbezüglich genau weiterhin klare Einweisungen. Man muss überprüfen, dass alle Maßen korrekt sind, und wer unehrliche Maßen ist, der darf bestraft werden. Ja, okay. Also Bußstrafen oder was weiß ich, wenn jemand ein Rezidivist ist, würde man heute Gefängnisstrafen andeuten. Wobei, nochmals, Betin hat nicht die Macht, um Menschen in das Gefängnis hineinzuschicken, einzuweisen. Aber wenn man der Halacha fragt, na, was soll man tun? Klar, man darf Strafen verordnen für Menschen, die diesbezüglich nicht ehrlich sind. Okay. Saif Yudbet, Entschuldigung, ich bin zu weit gegangen. Saif Yudbet. Asur le Adam, es ist einem Menschen verboten, le hashot midachasera beveto, um zu Hause eine midachasera, eine unvollkommene Maß, sogar zu halten. Wenn ich ein Gewicht habe, das vermeintlich ein Kilo hat, ja, und in Wirklichkeit hat es kein Kilo, sondern, was weiß ich, es hat 990 Gramm oder 1010 Gramm, je nachdem, was zum Einkaufen oder Verkaufen geeignet ist, kann jemand damit einen Vorteil beziehen, dann darf man das nicht zu Hause halten, ob ich oder im Geschäft. Af al pi sheino moded bo, auch wenn es nicht nützt, um zu messen. Man darf es nicht halten. Wie immer Masche, wer es zu Hause lässt, wer belav, er verletzt eine Mitzvat lo ta'ase, ein Verbot der Torah, das heißt, lo yiyeh lecha bekischa even va'aven gdola uktana. Lo yiyeh lecha, es soll bei dir nicht geben, bekischa in deiner Tasche, even va'aven, Stein und Stein, Gewicht und Gewicht, gdola uktana, groß und klein. Nicht, dass man zu Hause in... Man erzählt von Baron Rothschild, von ursprünglichen Banker Rothschild, Angel Rothschild, dass er einen Buchhalter gesucht hat. Und da waren die Leute, viele Leute wollten für Rothschild arbeiten. Das sah so wie eine sehr vielversprechende Stelle aus. Und es gab eine ganze Linie von Menschen, die dort sich angeboten haben für diese Arbeit. Und der Erste kommt rein. Und alle warten gespannt, wie das Interview aussieht. Da kommt dann wieder raus, kurz nachher. Und dann fragen sie, was war? Er hat gefragt, wie viel 2 und 2 ist. Und was hast du gesagt? Na, 4, natürlich. Und dann hat er gesagt, Nächster wird mal sich überlegen. Die Leute staunen, der Nächste geht rein und bekommt die gleiche Frage. Wie viel ist 2 und 2? Er sagt, 4. Es sind 20 Leute vorbei, alle bekommen die gleiche Frage. Alle kommen nach 2 Minuten wieder raus. Und die Menschen, die anderen 30, die dort waren, fangen an, eigentlich wegzugehen. Sie sind verzweifelt. Und irgendwann geht einer rein und er kriegt die Stelle. Hat mir gefragt, was ist geschehen? Er hat mir gefragt, wie viel ist 2 und 2? Nur, hat er auch gefragt. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, es kommt darauf an. Manchmal zwei, manchmal drei, manchmal vier, manchmal fünf. Also je nachdem. Und als Witz ist er gut, aber...
Also der ist auch in russischer Sprache. Ja, ja. Der Witz heißt, ob wir verkaufen oder einkaufen.
Ja.
Wenn wir verkaufen, dann ist es besser mehr.
Genau.
Wenn einkaufen, dann weniger.
Aber als Witz ist er gut, aber als Wirklichkeit ist es natürlich total undenkbar. Das ist genau Even Va'aven, Gdola Uktana. Und das ist absolut verboten. Lo yehye beveitcha eifa ve'eifa Gdola Uktana. So auch soll es nicht bei dir zu Hause zwei Trockenmaßen geben, verschiedene Größe. Also beide vermögen einen Liter darzustellen, aber der eine hat 990 Milliliter, der andere hat 1010. Das ist untersagt. Vafilu la'asot tamida. Wenn jemand so ein Maß hat, und dann, was soll ich damit tun? Ich habe das Maß war eins vollkommen. Und es hat so und so viel gekostet. Mittlerweile ist es ein bisschen kaputt. Korrosion, es ist kleiner geworden. Es hat sich dort Kalk gebildet. Ich weiß was. Ich möchte es nutzen als Avit le Meraglaim, als Toilette, Pissoir. Ja. Heute haben wir Toiletten mit laufendem Wasser, aber einst hatte man so ein Zimmertopf, ja, ein Kammertopf, in dem man dann seine Bedürfnisse gemacht hat und am Morgen hat man es rausgeschmissen.
Nachttopf,
danke. Und auch dafür darf man es nicht verwenden. Assur, es ist verboten. Warum? Jemand wird kommen, wenn es rein ist und wird nicht wissen, dass das ein Pissoir ist. Und dann sieht auch einer, der sagt, oh, großartig, damit kann ich das Mehl messen. Wem dort bei wird das nützen, um zu messen. Und es wird falsch sein. Also man darf es nicht zu Hause haben, nicht einmal für Nicht-Mess-Anwendungen. Aber, wem jesh minag bei ihr, wenn es ein Minhag in der Stadt gibt, she'ein modedin ella bemidar reshuma berosh hamayadua. Ich lese nochmals, wem jesh minag bei ihr, wenn es ein Minhag in der Stadt gibt, Schein modedim, dass man nicht misst. Ella, nur ausschließlich misst man. Bemida mit so einem Maß, Harishuma, die vermerkt ist, Beroshema Yadua. Mit dem bekannten Siegel. Ah, das ist von Messamt. Wieso? Und diese alte Maß, die mittlerweile als Nachttopf genutzt wird, Einarishuma hat selbstverständlich keinen solchen Siegel. In diesem Fall ist es dann jedem ersichtlich, dass es nicht geeignet ist. Deshalb mutar la shota, darf man es dann schon zu Hause halten. Okay. Gibt es Fragen?
Nein.
Okay. Möchte jemand vielleicht weiterlesen? Sich anbieten? Freiwillige? Keine Freiwillige? Okay.
Ich hab eine Frage bei mir da. Und wenn ich so ein Gewicht habe und dann drauf schreibe, dass der jetzt 970 Gramm ist, weil...
Dann ist das okay, jetzt, dann steht doch drauf 970. Dann ist
ja, also da kann ich ja auch zu Hause dann, also wenn ich jetzt einfach überklebe und ja, sage, ich habe kein Geld, neue Gewichte zu kaufen, dann schreibe ich statt 1000 Gramm...
Das ist okay.
Ja, okay.
Das ist okay. Jetzt.
Ja, aber die Frage ist, es geht da nicht darum, dass man etwas schreibt, sondern man muss genau schreiben.
Genau,
das
absolut.
Haben wir
absolut.
Gestern gelernt. Das heißt, wenn ich da schreibe 950 und das ist 943,47, dann stimmt das nicht.
Stimmt.
Das ja, nee, da, ich wollte ja nur wissen, ich muss das ja nicht wegschmeißen. Ich kann ja auch wieder...
Stimmt. Ja. Übrigens, es gibt eine Ähnlichkeit in einem ganz anderen Gebiet der Halacha. Man darf keinen Sefer Torah halten, der nicht koscher ist. Wenn man einen Sefer Torah hat, der Pasul ist, dann muss man ihn beerdigen. Und zwar.
Gut, aber warum kann man den nicht verbessern?
Ah, okay. Warten, langsam. Wenn man einen Sefer Torah hat, der Pasul ist, dann darf man ihn nicht mehr wie 30 Tage halten. Was tut man mit einem Sefer Torah, der nicht gut ist? Entweder verbessert man ihn oder man muss ihn beerdigen. Beerdigen tut man in einem Behälter, der wasserfest ist, damit mit der Beerdigung das Sefer Torah nicht schnellstens noch weiter kaputt geht, sondern so lange möglich erhalten bleibt. Das tut man, einst tat man das in Tongefäßen, heutzutage gibt es gewisse andere Patente, aber es geht darum, es möglichst lange trocken zu halten.
Okay, aber warum ist es halt in Deutschland so, dass in fast ausschließlich allen Gemeinden gibt es immer noch unkoschere Sefer Torah, die genau also die werden,
Das ist, was ich brauche, ich will das jetzt ansprechen, genau das. Dennoch wird bei den vielen Synagogen, nicht nur in Deutschland, viele Sefer Torah finden, die Pasul sind. Mhm. Allerdings ist dann der weit verbreitete Minhag, dass man bei einem Puzzle Sefer Torah den Gurtel, den Gartel nicht unter dem Mantel, sondern über den Mantel zieht. Und damit ist jedem ersichtlich, dass das Sefer Torah nicht koscher ist.
Ja.
Dann hält man es, um zum Beispiel zu Simchat Torah damit zu tanzen. Oder vielleicht wird man es eines Tages reparieren können.
Ja,
dann ist der Minhag, dass man das erlaubt. Und es ist genau doch das Gleiche, von was Kitzur Shulchan Aruch hier gesagt hat. Wenn es eine Notiz gibt, oder es fehlt die Notiz, die es zur Nutzung erlaubt. Also es ist ersichtlich, dass das nicht geeignet ist, um damit die Sache zu tun, die man damit normalerweise tut, dann wird es plötzlich erlaubt.
Mhm.
Gut.
Seif mit Gimel.
Hamechazer achar davar liknoto. Anderes Thema. Jemand geht, er sucht, er möchte etwas kaufen. Er will jetzt was mieten. Es macht jetzt nicht aus, wenn wir Kakao, bis Immobilien sind, wenn wir Metalltelin oder sind mobile Gegenstände. Es macht nicht aus, wenn wir noch Re, ob man das von einem Nichtjuden kaufen oder mieten möchte, wenn wir Israel oder von einem Juden. Man ist schon so weit, man hat noch keinen Vertrag unterschrieben, aber man hat schon miteinander vereinbart, wie viel Geld man da austauschen wird. Bekodem shegamru et hakinyan, noch vor, dass man den Kinyan gemacht hat. Ba'acher ist ein anderer gekommen und hat mehr Geld angeboten. Uknaot hat er erworben, osecharot hat er gemietet. Nikra rasha, so eine Person, also der Deal vom Zweiten, ein Kinyan ist normalerweise unentbehrlich, damit ein Geschäft unwiderruflich ist. Solange es kein Kinyan ist, können beide Parteien sich noch zurückziehen. In diesem Fall hatten sie nicht vor, sich zurückzuziehen, aber ein Dritter hat sich reingemischt. Der Deal, der dann gemacht wird, das Geschäft, das zwischen der dritten Partei und der Gegenpartei geschlossen wird, ist gültig. Ich kann es nicht anfechten. Aber Nikra Rasha, so ein Benehmen ist ein frevelhaftes Benehmen. So benimmt man sich einfach nicht. Aber, man ist seriös, man hat aber noch nicht vereinbart, wie viel Geld bezahlt wird. Das heißt, die Bedingungen wurden noch nicht alle ausgehandelt. Ella, sondern der Verkäufer möchte verkaufen. Für so und so viel. Und der es kaufen möchte, sagt, ich bin interessiert, aber ich will nicht so viel zahlen. Die sind noch nicht ganz einverstanden. In so einem Fall, mutar lacher liknoto, dann darf eine Drittpartei sich reinmischen. Solange man noch nicht einverstanden ist für alle Bedingungen, solange man noch streitet, ist das Geschäft noch nicht so weit abgeschlossen, dass es unmoralisch ist, sich reinzumischen. Aber sobald man alles vereinbart hat, an dieser Stelle, wenn das Geschäft noch nicht abgeschlossen ist, aber man hat schon alles vereinbart, wenigstens mündlich, noch nicht unterschrieben, dann ist das sich reinmischen eine Rischut. Es ist ein frevelhaftes Benehmen. Dann sagt er noch Folgendes. Wenn jemand, es gibt ein Verbot in der Tora, das hier metaphorisch genutzt wird. Das Verbot in der Tora ist Arur Masige Gvul Reu. Ist eigentlich nicht ein Verbot, sondern, ja doch, es ist ein Verbot auch. Ich zeige das mal eine Sekunde. Ah, wir machen das hier. Lo tasig gvul reacha asher gavlu rishonim. So. Jupp, hier. Hier haben wir Tanach Dvarim, Sefer Dvarim, Perek Yutet 19, Pasuk Yudalet, 14. Vers. Lo tasige gvul reacha. Du sollst nicht die Grenze, ja, die Grenzpfosten des Feldes deines Nächsten umplatzieren, Asher Gavlu Rishonim, die früheren festgelegt haben. Es gibt eine Grenze. Dein Eigentum kommt bis hier, mein Eigentum bis hier. Ich darf jetzt nicht bei Nacht- und Nebelaktion all diese Grenzpfosten rausreißen und 10 Meter weiterlegen. Nach Latra, Shertin Chalbaretz, in deine Erbe, dass du erben wirst im Lande, dass der Ewige dir gibt in Erbe. Du darfst nur haben, was deines ist. Du darfst nicht vom anderen klauen. Ja? Das ist bei Land klauen. Aber diese Wortlautung, lo tasige gewul reacha, übrigens, es gibt auch einen Fluch dazu. Ja? Arur masig gewul wo ist der gegangen? Also, das ist Varim. Tja, jetzt finden wir hier eine Sekunde. So. Hier. Nein, nicht das. Wo ist das Arur? Hier. Arur Masige Gvul Re'eu. Verflucht ist der, der eben die Grenzpfosten seines Nächsten rückt. Ve'amar kolam amen. Und dazu sagten alle Amen. Das ist, alle haben zugestimmt. Das ist Asagat Gvul in der Tora. Aber das Begriff Asagat Gvul, um das Erbe, das Territorium eines anderen daran einzubeißen, wurde mit den Jahrhunderten auch ein Begriff bezüglich bezüglich manche Intangibles. Ihr weißt alle, was Intangibles sind in Buchhaltung?
Nein.
Intangible ist ein englisches Wort, das in Finanzen angewendet wird, um solche Dinge, die nicht materiellen Dinge, die aber einen Wert haben, zu bezeichnen. Zum Beispiel Urheberrechte. Aber nicht nur Urheberrechte, eine Marke. Ja, eine Marke, eine deponierte Marke. Ich meine nicht eine Briefmarke, ich meine eine Brand. Ja? Oder ein anderes
Beispiel. Copyright.
Copyright habe ich erwähnt, Urheberrechte. Ja. Ein anderes Beispiel ist, es gibt etwas, man nennt das Goodwill. Goodwill heißt, ich habe einen Ruf aufgebaut und deshalb hat das einen gewissen ökonomischen Wert. Und den kann ich, und dafür habe ich investiert. Und weil ich investiert habe, um das entstehen zu lassen, kann ich das sogar buchhalterisch führen. Als etwas, das ich habe, obwohl es nicht in der Hand gehalten werden kann. Hasagat Gvul wurde dann für diese Art Dinge angewendet, insbesondere für Urheberrechte. Ich zeige Ihnen mal ein schönes Lied. Also ich finde es nicht mit Punktierung, aber dann folgt man halt ohne Punktierung. Das Lied hier, viele Smirot, das ist ein Smirot für Freitagabend, buchstabieren ein Wort. Hier haben wir den Namen des Autors. Erste Strophe fängt mit Jod an, zweite mit He, dritte mit Veim, ja mit Vav, dritte mit Nun, vierte mit Tav, also fünfte, Entschuldigung, mit Tav, sechste mit Nun. Das buchstabiert Jehonatan. Der Autor hieß Jonathan. Dann gibt es, wie sehr üblich, Chazak, um weiterzuschreiben. Chet, sein Kuf. Schön. Wenn man ihn inhaltlich anschaut, Yom Shabbat Kodeshu, das ist der heilige Shabbat-Tag, Ashrei Ha'ishom Reu, gelobt ist der, der den Shabbat hält. Hat das mit Shabbat zu tun? Ja. Nächste Strophe, Habasar, Yain, Vagim, Fleisch, Wein und Fisch. Al Yachsar Betanugim, es soll nicht fehlen an guten Dingen für den Shabbat. Hat das mit Shabbat, soll nicht fehlen an guten Dingen. Hat das mit Shabbat zu tun? Ja. Es gibt sogar hier die Geschichte von einem Josef, der gefischt hat und eine Perle gefunden hat. Und das war seine Belohnung, dass er immer für Schabbat alles getan hat, um den Schabbat zu ehren. Also eine Schabbat-Geschichte. Dritte Strophe. Ve'im Shulchan Kadat Aruch. Wenn der Tisch ordentlich gesetzt ist. Und Malach, Kel, dann kommt der Engel Gottes. Yane Baruch wird Baruch sagen. Das ist auch die Geschichte hinter Shalom Aleichem. Es kommen zwei Engel, den Menschen begleiten, wenn er von der Synagoge nach Hause kommt. Und wenn das zu Hause für Shabbat vorbereitet ist, dann kommt ein Segen. Möge nächste Woche genau so sein. Und wenn es nicht für Shabbat vorbereitet ist, kommt der gleiche Segen, aber dann ist es ein Fluch. Ja? Okay, das heißt, ein Shabbat zieht den anderen mit. Hat auch mit Shabbat zu tun. Das ist 1, 2, 3, 4. Strophe. Nashim Nerot Adlikena, Frauen werden Lichter zünden. No, das ist für Shabbat, stimmt? Okay. Tnu Shevach Vishira gibt Lob und Gesang. Lakelesher Shabbat Bara zum Gott, der den Shabbat erschaffen hat. Hat mit Shabbat zu tun? Ja, ausdrücklich. Gut. 6. Strophe. Nefeshki Nanacha Ba Shabbat Ba Menucha. Eine Seele, die seufzt, es kommt der Shabbat und sie hat jetzt Ruhe. Hat mit Shabbat zu tun? Ja, wunderschön. Hukotea b'mara, ihre Gesetze wurden schon in Mara gegeben. Das ist noch vor Mabman Dar Sinai, das bezieht sich auf die Zeit, als wir in Mara die Manna angefangen haben zu bekommen. Und da bekamen wir das Gesetz, 6 Tage sammeln wir die Manna, am Freitag Doppelportion, weil im Shabbat es kein Mara geben wird und man darf es auch nicht einsammeln und bringen. Hat mit Shabbat zu tun? Ja, es gibt noch mehr hier. Also eigentlich könnte ich das im Detail anschauen, aber ich will nur wenigstens, dass wir überzeugt sind, dass es etwas mit Shabbat zu tun hat. Vorletzte Strophe. Se haot asher samkel, das ist das Zeichen, den Gott gesetzt hat. Beno uven bnei Israel, zwischen ihm und bnei Israel. Und vashvi um 7. Tag asher oel. Ja, das ist von Veshamru bnei Israel et Shabbat. Die Bnei Israel haben den Shabbat gehalten oder halten den Shabbat. Ot hi beni uven bnei Israel. Ja, es ist Ort, ein Zeichen zwischen Gott und Israel. Das ist, was hier steht. Hat mit Shabbat zu tun? Ja. Letzte Strophe. Schauen wir das mal an. Koli kolot yechdalun. Der große Lärm wird verstummt, wird still werden. Wann? Be'et shirai yechdalun, wenn meine Lieder wachsen, größer werden. Ki katal hemi zalun. Das muss ein Chav sein, nicht ein Bett. Denn wie Tau fließen sie. Das ist der Grund, dass ich das Ganze hier reingebracht habe. Sie sollen nicht meine Grenze einbeißen. Beorach Shir, im Wege der Lieder, Nafal Chavli ist mein Anteil, meine Erbe gekommen. Hitkoshu, macht euch prächtig. Vealte Shamshu Benezer Shir und nützt nicht die Krone des Liedes Shafrali, die ich mir prächtig gemacht habe. Hat das irgendetwas mit Shabbat zu tun? Eigentlich nicht. Also was soll das? Jede Strophe hat mit Shabbat zu tun. Die letzte Strophe scheint hier einfach fehl am Platz zu sein. Der Bach erzählt, dass, nein, nicht der Bach, wer ist das? Ich glaube, wird vom Bach, ja, ich glaube, es ist der Bach erzählt. Die Geschichte wird erzählt, dass der Autor, der Jonathan, damals hat man, wie gesagt, unterschrieben durch dem, dass man sein Lied mit einem Akrostik unterschrieben hat. Und wie verdienten diese jüdischen Dichter ihr Lebensunterhalt? Sie gingen von Gemeinde zu Gemeinde, sie stellten ihr Lied vor. Und wenn die Menschen das mochten, dann haben sie Geld gezahlt, um eine Kopie zu bekommen. Und eines Tages kommt ein Reisender, ein Schabbat in eine Stadt, und er hört, dass es einen wandernden Liederschreiber gibt, der hier vorbeigekommen ist. Und der Wanderer hatte große Interesse an Lieder. Dann setzt er sich hin in die Synagoge, wie der wandernde Liederschreiber, Songwriter, dort sein Lied vorgestellt hat. Und er hat dieses Lied vorgestellt. Allerdings hat es alle Zeilen, mit Ausnahme der letzten Strophe. Das hier gab es nicht. Es war offensichtlich ein fast fertiges Lied. Jonathan hat sein. Und er hat es vorgestellt. Die Menschen haben es geliebt. Es war schön. Und plötzlich fängt der Wanderer, der unbekannte Wanderer an zu schreien. Sagt er, Ganev, du Dieb, du hast mein Lied gestohlen. Und der andere sagt, was, gestohlen, das ist mein Lied. Was redest du, du spinnst. Und der andere beharrt. Und es war also ein öffentlicher Streit und keiner wusste, was zu tun. Man konnte da, man hatte kein, es gab keine Identitätskarten. Es gab nicht eine Möglichkeit, sonst das Urheberrecht festlegen. Die Menschen wussten nicht, wer hier die Wahrheit spricht und wer lügt. Und die beiden wurden eigentlich überredet oder gezwungen, zum Rabbiner zu gehen. Der Rabbiner hat das angeschaut, hat er gemerkt, hier steht Jonathan Chetzain. Sagt er, das Lied ist nicht fertig. Einer von euch ist ein richtiger Künstler. Der andere ist ein Betrüger. Dann schlage ich doch vor, ihr habt eine Hausaufgabe, ihr schreibt beide jeder seine letzte Strophe. Und wenn, wir werden sehen, wer es besser schreibt, der ist offensichtlich ein richtiger Künstler. Und der eine hat angefangen zu schreiben, der Betrüger, und es ging nicht. Was er nur probiert hat, das war eine Katastrophe. Und der richtige Autor, der eigentlich der unbekannte Wanderer war, der das Papier irgendwann verloren hatte, und der Betrüger hatte das Papier genützt, um das Lied dann zu verkaufen, der richtige Urheber hat dann das geschrieben. Und da schreibt er, Va'al Yasigu Gvuli, dass sie nicht meinen Gvul, meine Erbe, meinen Anteil, meine Grenze einbeißen. Hier sehen wir also Hasagat Gvul als Begriff in Urheberrecht. Der Kitzur Shulchan Aruch bringt das zusammen. Hier ist es nicht Urheberrecht, das er anspricht, sondern ein Anspruch auf einem Geschäft, das geschlossen werden soll, also abgeschlossen werden soll, weil die Partei sich schon sehr weit investiert hat und man war schon einverstanden. Aber eigentlich gilt hier auch, dass unsere Chachamim in verschiedenen Situationen verordnet haben, dass auch wenn ein Kinyan fehlt, dass man das Quasi-Eigentum einer anderen Person respektieren soll. Ich gebe ein kleines Beispiel, nämlich es gibt einen Begriff, Ani Hamenakef Berosha Zeit. Ein armer Mann, der auf dem Olivenbaum klopft. Weiß jemand, was das bedeuten soll? Was für ein Bild ist das? Ein Wortbild. Ein armer Mann, der auf einem Olivenbaum klopft. Hat jemand eine Ahnung?
Nee, leider nicht.
Okay. Ja, Menashe?
Nee.
Okay. Wie erntet man Äpfel?
Man wartet, bis sie fallen.
Boah, dann sind sie überreif. Aber man kommt, wenn sie fast fallen, dann tut man erstens, nimmt man ein Netz und man unter dem Baum, aber man geht eigentlich und pflückt das. Man kann Äpfel pflücken. Bei Oliven pflückt man sie nicht. Man wird mit Sugar von sie zu pflücken. Sie sind zu klein, es gibt ganz viel. Stattdem wartet man, bis sie ganz reif sind. Man tut Tücher am Boden ausbreiten. Und dann geht man auf den Baum, man kann gut auf einem Olivenbaum stehen, mit einem Stock klopft man auf den Zweigen und die Oliven fallen nach unten. Und hier ist das Problem. Wenn jemand seinen eigenen Olivenbaumgarten hat, dann ist alles Leihwand, alles ist makellos, kein Problem. Er ist bei sich zu Hause, macht, was er will. Aber der arme Mann hat ja kein Feld. Was tut er? Er geht im Wald, er findet einen Olivenbaum und sagt, ja, großartig, jetzt kann ich Oliven haben. Mit Oliven kann ich Öl machen. Öl ist so teuer. Ich werde ein bisschen Öl haben, eine Kerze für Schabbes. Dann tut er seine Jacke am Boden legen und er geht auf den Baum und er ist es nicht gewohnt, er hat Angst zu fallen, aber er geht auf den Baum und er fängt an zu klopfen. Hat er ein Kinyan gemacht auf den Oliven? Nein, er hat sie nicht in der Hand gehabt. Der Baum ist Hefker, ist herrenlos, und die Oliven fallen am Boden, sind noch immer herrenlos. Nach dem Din Torah, nach dem Torah-Gesetz, kann ein anderer kommen und diese Oliven einfach nehmen und weggehen, und er hat nicht gestohlen. Dann kamen die Chachamim und gesagt, aber halt, der arme Mann hat was investiert, er hat sich gefährdet, er hat investiert, also das war mühsam, er hat was getan, man muss ihn respektieren. Mit Rabbanan wird es als Diebstahl betrachtet, wenn man das von ihm wegnimmt. Das ist Ani Hamenakef Berosha Zeit. Es gibt auch andere Fälle, zum Beispiel, wenn in einem öffentlichen Fluss geht der Albert und er geht fischen, dann kommt der Bertrand und er sieht, ah, da gibt es Fische, der Fluss geht in eine gewisse Richtung, ich sehe, wo die Fische kommen, ich werde mein Netz genau dort legen und das Essen, das der Albert schon verteilt hat, um die Fische zu ziehen, sehr gut, die haben die Fische hingezogen, ich werde sie fischen. Das ist eine ähnliche Halacha, auch das darf man nicht. Ja? Also es gibt gewisse Arten Verordnungen, um zu verhindern, dass man sich hier auf dem Torah-Gesetz alleine stützt und entsprechend Dingen tut, die nicht sein sollen. So auch, es gibt in der Halacha eigentlich, das ist eine interessante Frage, ob es in der Halacha Urheberrechte gibt oder nicht. Es gibt verschiedene Meinungen, aber nach vielen Meinungen gibt es in der Halacha im Grunde genommen kein Urheberrecht. Was gibt es denn? Takanot. Takanot heißt Verordnungen, die eben Menschen schützen sollen, damit sie investieren werden, um die Arbeit zu machen. Ja, also das alles fällt hier unter dem gleichen Nenner, wie er sagt, Vasur, Lasig, Vul, Reu, Bescherut, Batim, Chadome, Menochi, Dingen, der ganze Sif spricht hier von Dingen, wo es kein Kinyan gibt, das heißt, nach dem Torah-Gesetz hat noch keine Eigentumsübertragung stattgefunden, aber dennoch muss man die Anstrengungen anderer Personen respektieren und wenn sie schon dort sehen, dass ein Geschäft stattfinden soll, dann darf ich nicht mehr reinmischen. Verstanden? Klar? Gut.
Ja, in Ordnung. Zur Kenntnis genommen.
Also, um mehr damit zu machen, können wir nächstes Mal einen Text anschauen, den ich geschrieben habe, wo ich diese Sache in größere Details ausarbeite. Das können wir tun. Okay. Seif Yud Dalet. Seif Yud Dalet. Hanoten Maot Lachavero. Jemand gibt Geld seinem Nächsten, seinem Freund. Liknot lo Karka, um ihm Boden zu kaufen, also Immobilien zu kaufen, Ometaltelin oder eben mobile Gegenstände zu kaufen. Valacha Shaliach und der Agent, der Gesandte ging, wie Kanai der Chefetz, er hat es gekauft. Bim Otav, wie Shilatzmo, hat es mit seinem eigenen Geld gekauft für sich. Sagt er, oh, der Jankel schickt mich, ich soll dieses Haus kaufen, weil es so ein großartiges Geschäft ist. Ich habe Geld, ich kaufe es für mich. Areise Ramai, das ist ein Betrüger. Ja, jetzt so, wie Kanai der Chefetz, bim Otav, mit seinem eigenen Geld. Wie im Knaube Mimaut Shalam Shalach, was ist, wenn er dazu noch auch noch das Geld von dem nützt, der ihn geschickt hat? Sagt er, ich werde ihm schon zurückzahlen. Denn Mechuyav Lit Nolo, dann muss er sogar dem anderen geben. Im ersten Fall ist er nur ein Ramai. Ramai, er ist ein Betrüger, das ist eine lachische Kategorie, das ist wie Rasha. Das ist eine, er hat unrichtig gehandelt, aber ich kann ihn nicht zwingen, um das Objekt freizugeben. Im zweiten Fall, wo er auch noch das Geld genützt hat, dass er in Obhut bekommen hat, dann muss er dieses Objekt einfach weitergeben. Afal Bishik Nolatzmo, obwohl er Absicht hatte, es für sich zu kaufen. Gut?
Ja. Ja.
Saif Tedwav. Mi shenatan afilu rak miktzat damim. Hat jemand auch sogar nur ein bisschen Geld gegeben, ala mekach, für einen Verkauf? Osher rasham ala mekach siman bifna mocher. Oder man hat sich so geeinigt, dass er sagt, okay, ich kaufe das von dir, ich tue meine Initialen auf dem Auto schon reinkratzen lassen, auf sehr festliche Art und Weise, also künstlich, oder irgendetwas. Oder der Verkäufer hat ihm gesagt, du darfst es schon einschreiben. Obwohl das auf eine Art stattfindet, dass es nach der Grundhalacha noch nicht ein Kinyan heißt, mikol makom immerhin, wenn jemand dann von diesem Deal zurückgeht, ob der Käufer oder der Verkäufer, lo asa maase Israel, hat er sich nicht jüdisch benommen. Wenn man, das ist schon noch schlimmer. Nicht nur haben sie vereinbart, was der Preis ist, sondern sie haben schon angefangen, um das Eigentum zu übergeben, auch wenn es noch nicht vollzogen ist. An diese Stelle sich zurückzuziehen, ist Lo Asa Maase Israel, das heißt, sich nicht jüdisch benehmen. An dieser Stelle ist es so schlimm, dass man ihn öffentlich in der Synagoge mit einem Mishapara verflucht. Das heißt, im Bedin. Shaorin oto bevedin, im Bedin tut man ihm fluchen. Womrin man sagt, mi shepara me anshe dor ha-mabul, wer bestraft hat die Menschen der Generation der Sintflut, u me anshe dor ha-palaga, und von der Menschen der Generation der Teilung, das heißt der Babeltum. Umi Anshe Sdom und von den Leuten von Sdom war Amora. Umi Mitzrayim von Ägypten, die ertränkt wurden im Meer. Hui Parar soll strafen, Mishe Nomed Bedibur, der nicht sein Wort hält. Das sagt man nicht so schnell, aber wenn jemand so weit gegangen ist, man hat schon angefangen, das zu übergeben und dann sieht er zurück, dann kriegt er ein Mishe Parar. Und entsprechend sagt er Folgendes. Gibt es Fragen? Bemerkungen?
Erstmal nicht.
Ja. Fragen müssen nicht nur zu Halacha sein, sie können auch zu den Ausdrücken in Hebräisch sein. Gut, ich möchte, dass der Text auch klar ist und auch die Quellen. Also wenn ihr da Fragen habt, bitte stellt sie. Es ist würdig, dass der Mensch sein Wort einfach halten soll. Shafilu lonatan adain maot, auch wenn man noch kein Geld gegeben hat.
Also gemeint das Versprechen oder gemeint das ein mündlicher Vertrag?
Mündlicher Vertrag.
Alles klar.
Wo man noch aber nichts getan hat, um eine eigentliche Eigentumsübergabe zu vollziehen.
Also beispielsweise, man hat mündlich den Plan der neuen Küche gesprochen, aber weder wurde noch was bestellt, noch wurde eine Einzahlung gemacht.
Nein, bestellt schon, aber nicht Einzahlung und nicht unterschrieben.
Ja.
Ja? Lora Shameta Davar, es wurde nicht schriftlich festgelegt. Volonik Mara Kinyan, und es wurde kein Kinyan gemacht. Dennoch, im Ushwal Amachir, wenn man schon mit den Bedingungen einverstanden ist, man hat schon Übereinstimmung gefunden, an dieser Stelle soll man sein Wort halten. En le shum echad mem lachzor, soll keiner von diesem Deal zurückgehen. Umijo Hoser, wenn jemand von so einer Fastvereinbarung zurücktretet, Ben Alokeach, sei er der Käufer, und wenn er Mocher oder der Verkäufer, Harei Zebi Mechusre Amana. Das ist nicht so schlimm wie Ramai. Er ist nicht ein Betrüger. Ja, hier hatten wir Ramai, eine Sekunde. Das ist nicht wie ein Betrüger. Es ist nicht jemand, Sheloasa Masse Israel, der sich nicht jüdisch benimmt. Es ist nicht ein Rasha. Es ist geringer, aber es ist Machusre Amana. Er gehört zu den Leuten, die man nicht vertrauen kann. Ve'en Ruach Chachamim Nochaimenu. Die Weisen genießen nicht sein Benehmen. Sie finden das, sie haben kein Naches davon, das gefällt nicht. Kirai Uile Ish Israel, denn es ist eigentlich geeignet für einen Jude, La Mod Bediburo, dass er genau sein Wort hält. Kmoshe Neemar, wie es in einem Pasuk heißt, Sherit Israel Lo Yasu Avla, die übergebliebenen Israels werden keine Krummheit machen. Velo Yedaru Kazav, sie werden nicht Lüge sprechen. Man soll die Wahrheit sprechen und man soll sein Versprechen halten. Viresha Maim, jemand, der ein Gottesfürchtender ist, der möchte noch eine Stufe höher sein. Der soll nicht nur, was vereinbart wurde, einhalten, sondern wenn er etwas vorgenommen hat, auch wenn er es nicht gesagt hat, soll er es machen. Zum Beispiel, wenn er entschieden hat, bei sich, im Herzen. Das heißt, die zwei verhandeln. Und der Verkäufer sagt, der wird schlussendlich, er will mir ja nicht so viel verkaufen, ich bin bereit, statt für 1200 ihm das für 1100 zu verkaufen. Ich bin sogar bereit, ihm das für 1000 zu verkaufen. Und der andere macht plötzlich ein Angebot, sagt er, ich gebe dir 1075. Dann denke ich, ich war bereit, ihm das für 1000 zu geben. Er bietet mir 1075, super, Leihwand, nehme ich. Nein, Al-Pialacha darf man, aber ein Jerishamayim soll das nicht tun, sondern wenn er schon bereit war, es für 1000 zu geben, soll er sagen, weißt du was, ich hatte schon entschieden, dir das für 1000 zu geben. Obwohl, Wallah lo yadam achshavto, dass die andere Partei nicht weiß, was der dachte, was man sich selbst denkt, weiß der andere nicht. Vosif lo yaschum zeh, er hat ihm mehr angeboten. Lo yikach, wie man nur soll, der nicht von ihm geben, kim schum zeh, shem abelon, er soll nicht mehr nehmen, als was er im Herzen entschieden hatte. Lekayem, mashe katuv, um so zu erfüllen, was geschrieben ist, für den Tzadik, Dover Emet Bilbavo. Wer ist ein Tzadik? Dover Emet Bilbavo. Er spricht die Wahrheit im Herzen. Was im Herzen entschieden wird, so spricht er klar und ehrlich. Das geht sowohl für einen Verkäufer als auch für einen Käufer. So auch Halokeach, der Käufer, Shengamar Belibo, der sich entschieden hat, Lektot des Chumkach Bekach, um für so und so viel zu kaufen, Enolach Sobo, soll er das nicht zurückziehen. Wechen so auch. Wechen. Kol Kayotzebe, jeder ähnliche andere Fall, man kann sich noch andere Situationen eindenken. Bishad warim bei anderen Dingen, Shabin Adama Chavero, im zwischenmenschlichen Bereich. Yesh Lole Kayim Machshavot Libo, soll man tun, was man vorhatte, was man akzeptiert hat zu tun. Im Gamar Belibo, Lassot Ezatova zum Beispiel. Ich habe entschieden, ich werde dem anderen einen Gefallen tun. Und er kann es tun. Dann soll er es auch tun. Aber, so herzmo, was der Mensch entschieden hatte bezüglich seiner eigenen, wenn ich entschieden habe, ich möchte einem anderen Stacker geben, dann soll ich es tun. Wenn ich entschieden habe, ich möchte mir einen neuen Tablet kaufen, dann muss ich das nicht tun. Ich darf verzichten.
Aber Moment, darf ich kurz fragen?
Ja.
Wenn ich entschieden habe, jemandem Zakat zu geben, und ich habe im Kopf an eine bestimmte Summe gedacht, muss ich dann tatsächlich diese Summe geben?
Ja.
Oder darf ich mehr geben oder darf ich weniger geben?
Mehr darf man, weniger soll man nicht. Müssen muss man nicht, weil es ist nicht eine... Bei Zakat ist nicht so einfach, aber...
Na gut, aber ich habe das im Kopf durchgedacht. Also angenommen, ja, ein utopischer Fall, ja. Ich kenne eine Person X nicht, so, und sage, ich möchte gerne ihm einen Dakar geben. So, dann sehe ich, er kommt zu mir mit Ferrari angefahren. Und dann entscheide ich, okay, ich habe schon gesagt, dass ich gebe Dakar, okay, dann gebe ich 1 Euro. Oder eine andere Situation, ja, jemand soll zu mir kommen.
Vielleicht mit Zakar war ein schlechtes Beispiel. Oleg, Zakar ist ein schlechtes Beispiel, weil wir Helchot Zakar separat lernen sollen. Nehmen wir an, ich hatte vorgenommen, jemanden im Spital zu besuchen.
Ja,
okay. Und dann soll ich das tun. Aber wenn ich etwas entschieden hatte für mich selbst, so Herzmo, für mich, Kol Shein Baem Serech Mitzvah, solange es nichts zu tun hat mit einem Mitzvah, es ist nicht im geringsten. Wenn ich entschieden hatte, ich möchte mich verwöhnen, ich kaufe mir eine neue Paar-Tfilin, die super koscher sind, besser als meine jetzige Tfilin, dann soll ich das tun, weil es gibt Serech Mitzvah, es ist verwandt mit Mitzvah. Ja. Aber wenn es darum geht, ich wollte mir einen Urlaub schenken, dann muss ich das nicht machen, ich darf verzichten.
Okay,
ja. Verstehe. Ach, wenn ich das sogar gesagt habe, ich gehe auf Urlaub, dann muss ich das nicht tun. Okay?
Einverstanden.
Nur eine Verpflichtung gegenüber anderen, die ich einhalten muss, oder gegen zu Gott. Aber zu mir, solange ich nicht daraus ein Neder, also ich kann es umformulieren, dass es zu einem Neder oder Schwur wird, aber solange ich das nicht umformuliert habe, dass es zu einem Schwur oder ein Gelübde wird, einfach das gesagt, muss ich nicht einhalten. Das ist keine Frage der Ehrlichkeit. Gut?
Einverstanden.
Ich würde hier stehen bleiben, weil nächste Woche müssen wir noch irgendwie diese 2 Seifim, das nimmt noch eine Weile, das alles durchzuarbeiten. Okay.